Was haben wir doch für einen tollen Jesus. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Und wisst ihr, am Anfang, ich glaube, das tut uns immer wieder gut. Ich gehe mal wieder hier mit dem Knochen rum und ich habe einfach die Frage, wie ist denn dein Jesus? Wie ist dein Jesus? Ich finde das manchmal schade, ne? Du gehst auf Arbeit und lebst mit Leuten und in der Verwandtschaft. Wir reden viel zu wenig darüber, ne? Und manchmal denkt man so, oh, Jesus ist alles für mich. Und ich rede viel zu wenig drüber. Vielleicht wartet manch einer 50 Jahre darauf. Aber heute können wir mal wieder drüber reden. Wie ist dein Jesus? Wen darf ich fragen? Wie ist dein Jesus? Die super Gelegenheit mit dem Silbertablett. Wie ist dein Jesus? Was findest du an ihm besonders toll? Da hinten.
Dass er in allem mein Zufluchtsort ist und dass seine Liebe immer so spürbar wird, wenn man zu ihm kommt, und er trägt einen so durch dick und dünn.
Danke. Obwohl, vielleicht sagt der Jesus eher Danke, ne? Das war ein Kompliment an ihn, ne? Gib Jesus mal ein Kompliment. Hier, heute, wer möchte noch?
Jesus ist kreativ.
Jesus ist unheimlich kreativ, das stimmt.
Jesus ist sehr geduldig mit uns.
Der ist sehr geduldig.
Er ist gnädig und vergibt gern.
Gnädig und vergibt gern. Komplimente für Jesus. Simon.
Jesus ist das richtige Wort. Und in ihm ist keine Traurigkeit, ist kein Finster, aber in ihm ist das Licht und die voller Freude und die Demut.
Danke. Da hinten noch. Komplimente für Jesus. Wie ist dein Jesus?
Jesus ist stärker als der Tod.
Danke, danke. Jesus sagt ja danke, danke. Ne? Ich denke, der freut sich, wenn wir ihm Komplimente machen. Ich glaube, dass wir ihm das viel zu wenig sagen, so aus ganzem tiefsten Herzen. Jesus, du bist einfach der Größte. Carola, Mensch.
Jesus ist meine Hoffnung. Da, wo ich manchmal an mir zweifle oder keine Sonne mehr sehe, da hat er immer wieder gute Gedanken und öffnet immer wieder einen Weg und führt mich weiter.
Danke. Leute, wo wären wir ohne Jesus? Ich sage euch eins, auf alle Fälle nicht hier. Ne? Ich würde hier nicht sitzen. Und das wäre schade. Das wäre total schade. Wie ist dein Jesus? Wisst ihr, wir machen uns das manchmal viel zu wenig bewusst. Das Problem unseres menschlichen Existenz ist, dass wir uns an alle Segnungen dieses Lebens gewöhnen können. Ne? Und wir regen uns dann nur noch oft, wenn mal bei Aldi das Wasser ausgegangen ist oder was weiß ich. Aber wir können uns so dran gewöhnen und das ist für uns normal. Genauso auch Jesus ist für uns normal geworden. Und wisst ihr, ich sehe viel in dieses Kontrastprogramm außerhalb dieser frommen Welt. Und jeden Tag, wenn ich auf der Straße stehe mit den Menschen, die nicht wissen, wo es links und rechts geht, die keine Ahnung von Jesus haben. Und wenn ich in diese toten, leeren Augen angucke, dann denke ich, es geht nicht darum, dass die Menschen irgendwann der Eins im Jenseits verloren gehen. Diese Menschen sind hier und heute verloren. Versteht ihr? Das ist nicht irgendwie mal irgendwann vom großen Thron und dann kommen die alle in die Hölle. Guck dir diese Menschen an, die sind heute verloren. Jetzt, hier, heute, in dieser Minute sind die alle verloren. Du brauchst sie dir nur angucken und dann siehst du, was Verlorenheit ist. Hoffnungslosigkeit. Eben kein zu haben, wenn es ganz dicke kommt, wo ich hingehen kann und der mich auf seinen Schoß nimmt und mich tröstet. Und vielleicht haben wir das viel zu wenig verlernt. Vielleicht haben wir vielleicht viel zu wenig Kontakt zu den Leuten oder wir haben uns daran gewöhnt, dass wir da leben und unseren Herrn Jesus haben und er macht schon alles gut. Aber das Leben ist nicht so. Da draußen jedenfalls nicht. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir Jesus nie genug Danke dafür sagen können. Und da sind wir schon bei unserem Thema. Ich reite heute mein Steckenpferdchen wieder hier durch die Kirche. Mein Lieblingsthema heißt Jesus. Ich liebe ihn, diesen Jesus. Und es gibt so viele geniale Geschichten, die man über ihn erzählen kann und die man selber erlebt hat. Dieser Jesus ist einfach genial. Und ich fange mal an, einen Text rauszulesen aus der Bibel. Vielleicht für manch einen ein ganz komischer Text, weil er denkt, was hat das jetzt mit der Größe von Jesus zu tun? Die Frage nach dem Fasten. Keine Sorge, ich mache jetzt nicht hier mit dem Mikrofon eine kleine Umfrage. Wie hältst du es mit dem Fasten? Ne? Müssen wir heute nicht machen. Aber ein Jesus-Text. Wieder aus Markus. Ich finde das genial, mal den Markus so anzugucken. Boah, da ist Jesus riesig groß drin. Und ich fange mal an zu lesen. Die Frage nach dem Fasten. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen etliche, die sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist. Dann werden sie fasten an jedem Tage. Niemand flickt einen Lappen von einem neuen Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab und der Riss wird ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein. Die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch. Sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. Machen weiter. Und er ging abermals in die Synagoge, Kapitel 3, Markus 3. Und es war da ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie gaben Acht, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, steh auf und tritt in die Mitte. Und er sprach zu ihnen, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder töten? Sie aber schwiegen still und er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz und sprach zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten aber alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten. Ein ganz interessanter Text, den wir sicherlich schon ein paar Mal gehört und gelesen haben. Aber wo ich denke, wo die Größe Jesus so richtig schön sichtbar wird. Könnte fast ein Lieblingstext werden. Wisst ihr, wir Menschen, wir Christen, ich will mal nicht über die Menschen im Allgemeinen, sondern über uns Christen reden. Wir Christen sind viel beschäftigt damit, rote Linien zu ziehen. Rote Linien zu ziehen. Es gibt die roten Linien, die die Bibel uns aufschreibt. Also rote Linien meine ich bis hierher und nicht weiter. Das ist für mich meine Grenze. Da ist zum Beispiel die Gebote, eine ganz wichtige Linie. Da steht zum Beispiel drin, du sollst nicht töten. Eine wunderbare Linie. Also ich habe keine Lust, dass meine Adresse irgendwann mal heißt Seidelstraße 39 13507 Berlin, JVA Tegel. Das muss nicht sein, dass ich da 20 Jahre sitze. Ich finde die Linie gut. Und dass man sagt, das ist eine Grenze. Da steige ich nicht rüber. Die brauche ich. Rote Linien. Es gibt dann andere rote Linien, zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen. Naja, das ist so ein Thema. Ja, ist gut. Ne? Ist gut, dass meine Frau nicht Ehe bricht. Ne? Finde ich gut, ne? Dass sie mir treu bleibt. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ne? Eine ganz wichtige rote Linie. Oder du sollst nicht begehren, ne? Sollst nicht neidisch sein auf Deutsch. Ne? Wissen wir auch, es ist gut, ne? Kommt viel Krieg davon, aber das ist immer schwierig. Da gehen wir immer so ein bisschen Liniengeher. Ne? Da sind wir immer manchmal so ein bisschen über der Linie. Eigentlich wissen wir ja, dass die Linie gut ist. Rote Linien sind sehr, sehr wichtig für uns. Ne? Es lebt sich dann auch viel einfacher in so einer roten Linie. Ne? Ich habe bei Teen Challenge haben wir viele Jahre Therapie gemacht. Und das Erste, was man den Leuten aufzeigt, oh, vielleicht kannst du die mal halten, danke, ist, rote Linien aufzusetzen, Grenzen zu ziehen. Zu sagen, es ist gut für mich, wenn ich Probleme mit Alkohol habe, eben nicht in die Kneipe zu gehen, auch wenn ich da nur Kartoffelsalat mit Bockwurst essen will. Es ist gut, eine rote Linie zu haben. Im Laufe des Christseins entwickeln wir aber noch zu den Geboten der Bibel zusätzliche Linien, in denen wir uns befinden. Dann gibt es noch andere Linien. Zum Beispiel zu dem altbekannten Thema Musik. Also, das ist dann schon etwas schwieriger, ne? Und dann sagt man, okay, ich glaube, die Musik muss schon auch dem Herrn entsprochen zu sein, ne? So ganz Heavy Metal zum Lobepreise Gottes, das geht nicht, ne? Also das muss schon auch, der eine, für den muss es die Orgel sein, Lobpreis ohne Orgel geht nicht, für den anderen muss es halt gesalbter Lobpreisteam sein, wie auch immer. Es gibt viele, viele Linien, die wir dann nochmal innerhalb des großen Gartenzaunes, den uns Gott gegeben hat, die wir dann nochmal ziehen, ne? Anzugsordnung, Verhältnis zum Alkohol, Verhältnis zum Rauchen als Christ, kann man nicht. Du kannst nie Raucher und Christ sein, ne? Und so weiter und so fort. Es gibt viele, viele rote Linien, die wir dann nochmal innerhalb dieser Linien ziehen, weil wir erkannt haben, die sind eigentlich wichtig. Ach, ganz viele Linien zum Thema Sexualität. Wenn ich die jetzt hier noch alle ziehe, dann sitzen wir heute Abend noch hier, ne? Sex vor, Mitte, in der Ehe, nach der Ehe, was weiß ich nicht alles. Ne? Da kannst du, gibt es ganz, ganz viele Regularien und Linien, die eigentlich aus einem guten Anlass sind. Wisst ihr, eigentlich ist ein gutes Anliegen hinter roten Linien. Und du tust gut, wenn du rote Linien in deinem Leben hast. Das Problem mit den roten Linien ist nur, dass die irgendwann so eine Art Eigenleben entwickeln. Die verselbstständigen sich. Man hat dann irgendwann eine rote Linie nicht mehr, weil die wichtig sind zum Lebensvollzug, damit man möglichst unbeschadet durch dieses Leben geht, sondern man hat die roten Linien der roten Linien wegen. Versteht ihr mich? Also, kleines Beispiel. Ich bin in einer Brüdergemeinde aufgewachsen. Da bin ich reingeboren. Die Brüder, die haben das alle ein bisschen ernster genommen, auch was die Ethik angeht. Und ich weiß, das war so, ne? Da saßen auf der einen Reihe die Männer, ein Stück weiter hinten die Frauen. Ne? Und Gnade dir als Jugendlicher, ich war immer Grenzgänger, ne? Ich musste immer diese Linie überschreiten. Ne? Manchmal ganz provokant, um die alten Herrschaften da zu ärgern, habe ich mich dann mal in die Frauenbank gesetzt. Ne? Gnade dir, da ging's los, ne? Das geht nicht. Es konnte dir keiner so richtig sagen, worum es das gab, Männer- und Frauenblock. Ein alter Bruder hat mir das dann mal erklärt, warum es Männer- und Frauenblöcke gab. Nach dem Krieg, das fand ich sehr interessant, nach dem Krieg war da in der Gemeinde das Problem, dass viele Frauen ihre Männer verloren hatten. Und dass dann im Gottesdienst das immer sehr sichtbar war. Die saß alleine, die durften noch miteinander während der Predigt kuscheln, ne? Und dass dann das wehtat, ne? Dass man sich dann nicht mehr vor Gram auf die Predigt konzentrieren konnte und auf den Herrn, sondern dass man eigentlich nur mit seiner Vergangenheit und mit seinem verstorbenen Gatten beschäftigt war. Und dann haben die Brüder gesagt, Leute, wenigstens im Gottesdienst muss das nicht so sichtbar werden, dass du hier jemanden verloren hast, Männer, Frauen getrennt. Eigentlich eine gute Sache. Eine Sache aus Liebe, aus Barmherzigkeit, dass das nicht immer sichtbar war, ich bin ohne. Problem war nur, ich bin in die Gemeinde in die 70er, 80er Jahre gegangen, der Krieg war lang vorbei, die hatten alle ihren Gatten und ihre Gattin. Die gingen auch Händchen halten und umschlungen in die Gottesdienst, nur dann trennten sie sich irgendwie auf mysteriöse Weise. Der eine setzte sich in die Reihe und der andere setzte sich in die Reihe. Versteht ihr, was ich meine? Hier hat eine rote Linie, ne? hat auf einmal ein Eigenleben entwickelt, wo du merkst, komisch. Ne? Und da wurde militant darauf geachtet, dass diese rote Linie ja eingehalten wird. Und wisst ihr, ich glaube, das ist eine Problematik mit diesen Linien, dass man meint, diese roten Linien, dass das Wichtigste des Lebens oder des Christenlebens ist, möglichst diese roten Linien einzuhalten und nicht zu überschreiten. Interessante Sache. Ich denke manchmal, ich hoffe, es kommt jetzt kein Brand oder was und wir müssen jetzt hier evakuieren. Ne? Ich lasse das einfach nochmal so ein bisschen mit den roten Linien. Ich denke, wenn wir in diesen Linien leben, können die mich befreien. Aber wenn Linien was für mich entwickeln, eine Art Gefangenschaft, dann ist es am Ziel vorbei. Ich denke an einen Mann, der viele Jahre mit der Sucht gekämpft hat. Und dann hat er eine Therapie gemacht. Und dann kam er nach der Therapie und ich dachte so, ist ja schlimmer geworden vorher, ist ja hinterher schlimmer mit ihm als vorher. Der rannte dann nur noch da und sagte, Martin, ich darf nicht mehr. Ich darf nicht mehr. Bei Aldi, das Schlafsregal, ich darf da gar nicht vorbei. Ne? Und, oh nee, und dann Freibier, Sommer, Biergarten, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Der rannte das ganze Leben lang immer in seiner Linien und kam dann immer an die Grenzen, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Irgendwann hat sich der Kontakt verloren, ich habe mal später wieder getroffen und ich habe gedacht, irgendwas hat sich in dem Menschen verändert. Der lächelte und dann habe ich ihn mal angesprochen, sag mal, was ist los mit dir, sagt er mir, ach weißt du Martin, ich brauche nicht mehr trinken. Wisst ihr, das ist für mich ein himmelweiter Unterschied. Das ist für mich ein himmelweiter Unterschied, ob ich sage, ich darf nicht mehr, diese Linie, ganz wichtig, oder ob ich befreit bin und sage, ich brauche das einfach nicht mehr. Und selbst wenn sie mir eins anbieten, da habe ich nur noch ein mildes Lächeln übrig und sage, du, danke, brauche ich nicht mehr, habe ich nicht mehr nötig. Ne? Das ist echte Freiheit, die Jesus schenken will. Das ist echte Freiheit. Ich brauche es nicht mehr. Ich muss mich nicht starr in diese Linie bewegen und Angst haben, jeden Tag die zu überschreiten, sondern ich brauche es einfach nicht mehr. Wir kommen in unsere Geschichte mal weiter. Die Frage ist ja, welche Beziehung habe ich zu Jesus und welches Bild habe ich von Jesus? Ich möchte mit euch nochmal diesen ersten Text lesen. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen etliche, die sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, wie können denn die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen ist. Dann werden sie fasten an jedem Tage. Die Frage ist, was für eine Beziehung habe ich zu Jesus? Wer ist er für mich? Und ich glaube, das Gravierende in diesem Bibeltext, in diesem Markus-Evangelium, ist eigentlich diese zentrale Frage, welchen Charakter hat Religion? Ist es eigentlich ein Gebilde von roten Linien, in denen wir uns bewegen müssen? Dienst nach Vorschrift. Ich diene den Herrn treu und ich halte alle seine Regeln ein. Oder ist es eine Art Liebesbeziehung? Was ist das? Und das ist eigentlich das, woran die Pharisäer in dieser Geschichte oder überhaupt im ganzen Neuen Testament immer und immer und immer gescheitert sind. Weil sie fühlten sich im Recht. Sie sagten, wir machen doch alles richtig. Dienst nach Vorschrift, wir haben alles eingehalten. Wir fasten, wir geben unseren Zehnten, wir halten die Gebote, wir halten das Sabbatgebot. Gott müsste doch auf uns stolz sein. Wir machen doch alles. Und dann kommt dieser Jesus und sagt, Leute, ihr seid alle auf dem Holzweg. Gott geht es nicht darum, dass ihr treu eure Regeln alle einhaltet, sondern Gott will euer Herz. Gott will eure Beziehung. Gott will dich. Wisst ihr, ich hatte irgendwann mal ein längeres Gespräch mit einem Mann, dem die Frau weggelaufen war. Und ich werde nie vergessen, wie er da saß bei uns auf der Couch, heulte. Und dann sagte, ganz hilflos, sagte Martin, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich finde, das ist das Schlimmste, wenn eine Beziehung auseinandergeht und du weißt noch nicht, was warum. Er sagte, ich habe alles gemacht. Ich habe immer arbeiten gegangen. Habe das Geld nach Hause getragen. Habe immer den Müll runtergetragen. Ne? Habe die Kinder in die Schule gefahren. Ich habe alles gemacht. Ich habe keinen Geburtstag vergessen. Ich bin nie fremd gegangen. Und trotzdem verlässt die mich. Und wisst ihr, ich habe gedacht, ja, das ist Vertreter der alten Religion. Ich habe alles gemacht. Und trotzdem verlässt die mich. Was ist eigentlich das Problem? Eins hat er nicht gemacht, geliebt. Vielleicht genau das hat gefehlt. Vielleicht ist genau das, was seine Frau nie so richtig empfunden hat. Liebt er mich wirklich? Bin ich wirklich der Allerwichtigste? Oder macht das genau wie auf Arbeit, ne? Treu seinen Dienst tun. Und wisst ihr, ich glaube, dass das die große Frage ist. Ne? Auf was ist deine Beziehung zu Jesus gebaut? Auf roten Linien oder auf Liebe? Wisst ihr, Jesus sagte dann diese interessante Frage, ich gehe nochmal zurück in den Bibeltext, die finde ich so interessant. Irgendwie denkt man immer, Jesus ist ja total, ich denke manchmal, mit Jesus ist es wahrscheinlich schwierig zu reden gewesen. Ne? Die reden übers Fasten und der fängt mit einer Hochzeit und mit einem Bräutigam an. Ne? Total zusammenhanglos denkst du so, hä, was ist das denn? Ne? Er hätte doch jetzt aufs Fasten eingehen können und so weiter. Und dann fängt er da an, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Was hat das denn jetzt mit der Hochzeit zu tun, das Fasten? Ist ja nur alles andere als Freudenfest und so weiter, wenn ich faste. Ne? Aber wisst ihr, eigentlich sagt er ihnen genau, trifft er den Nagel auf den Kopf und sagt ihr, wisst ihr, Gott ist ein ganz anderer. Der ist nicht euer Chef. Der ist auch nicht der Sklaventreiber. Ihr seid auf dem Holzweg. Er ist auch nicht der Polizist, der immer aufpasst. Sondern ich will der Bräutigam für euch sein. Ich denke manchmal, was hat Gott davon, wenn wir fasten? Nix. Ob ich jetzt nur esse oder nicht esse, ob ich Schokolade esse oder nicht esse, ob ich Vegetarier bin oder nicht, Gott hat davon nichts. Was bringt ihm das, wenn du fastest? Nichts. Aber wisst ihr, wenn ich das Beziehung zwischen Braut und Bräutigam sehe, dann denke ich, Liebende verzichten ganz oft. Und das ist eigentlich der zentrale Punkt vom Fasten. Liebende verzichten ganz oft. Da fährt der eine die ganze Nacht mit dem Auto, um noch abends bei seiner Liebsten zu sein. Total verrückte Sachen machen Liebende. Ne? 10 Stunden. Oder gibt ein Flugticket aus, um die einfach noch mal eine Stunde zu treffen. Bei Liebenden, ne? Ich sage immer, da ist selbst der schlimmste Geizkragen öffnet sich, ne? Wenn er die Luft der Liebe atmet. Ne? Da flattern die Scheine automatisch aus dem Portemonnaie, obwohl er sonst immer eher so ein Typ ist, der alles zusammenhält. Ne? Das ist so. Und wisst ihr, das ist was ganz anderes als Fasten. Das ist natürlich, es hat den Anschein, dass man auf was verzichtet. Aber es geht hier um Liebe. Und nicht um Pflichterfüllung oder um heiliges Punkte sammeln im Himmel. Ja, du hast jetzt diese Woche 3-mal gefastet, 3-mal Nein gesagt, jetzt kriegst du einen Pluspunkt mehr da oben. Sondern Liebende verzichten ganz oft auf was. Und es ist sicherlich angebracht, mal zu überlegen, wir beziehen das Fasten immer so aufs Essen. Ich denke dann immer so, vielleicht denkt Gott, ach, ist doch meine Güte, ist doch vollkommen egal. Aber muss denn ständig, wenn wir miteinander reden wollen, immer dein WhatsApp bling machen, bling machen, bling machen? Wir können doch gar nicht miteinander reden. Ständig macht es bei dir bling im Handy. Wie wär's denn, wenn du mal WhatsApp fast machst? Und wenigstens die Zeit, wenn wir zusammen reden, das Ding einfach mal ausschaltest. Ja, ich habe gut reden. Ne? Tastenhandy, da blinkt nichts. Ne? Aber deswegen kann ich da gut drüber reden. Ne? Aber versteht er, dass Jesus sagt, Mensch, verzichten zu einem höheren Zweck. Wir wollen nahe sein. Es ist übrigens so eine Sache. Ne? Jesus sagt er nicht, sie müssen fasten, sondern die werden fasten. Es wird ein Automatismus sein. Wenn der Bräutigam von ihnen genommen ist, wenn er weg ist, dann werden sie fasten. Und ich habe das erlebt, wenn Jesus mal wirklich weg ist, wenn du fühlst, der Himmel ist wie zugenagelt, dann wirkt Fasten Wunder. Und vielleicht, wie gesagt, nicht unbedingt das mit dem Essen. Wenn du willst, früh beten und dir Zeit mit Jesus nehmen und das geistert immer noch dieser blöde Film von gestern Abend durch deinen Kopf und du kannst dich gar nicht konzentrieren auf ihn, ne? Dann ist es vielleicht sinnvoller zu sagen, ja, da soll ich fasten. Ne? 20.15 Uhr, ich schalte das Ding heute mal nicht an. Versteht ihr? Es geht darum, möglichst nah wieder bei seinem Geliebten zu sein. Und wenn man eine Trennung miteinander hat, dann ist Fasten sehr sinnvoll. Aber nicht, um dann gut dazustehen, sondern um möglichst wieder ganz dicke zusammen zu sein miteinander. In dem Sinn macht Fasten tiefsten Sinn. Aber nicht, um religiöse Punkte zu sammeln. Das ist das alte System, die alte Religion, wo man Gott beeindrucken wollte. Wisst ihr, das nächste, was ich mit dem, bleiben wir mal ganz noch kurzen Ausschwenker mit der Fasterei. Ne? Wisst ihr, das Schwierige ist, wenn wir in diesen Linien uns bewegen und das unsere Religion ist, das Einhalten dieser roten Linien, das sieht man an diesen Pharisäern, dann entwickelt man leider irgendwann so ein Schubladensystem. Ich habe hier eins. Das machen die sehr klar. Da gibt es nämlich dann irgendwann ein Ihr und Wir. Ne? Dann gibt es eine sehr klare Unterscheidung. Ne? Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasten viel. Wir sind die Guten, ihr seid die Fresser und Schlemmer. Ne? Das ist klar. Da gibt es eine klare Trennung. Wir und ihr. Und wisst ihr, ich entdecke das immer mehr. Menschen, die ihre Beziehung mit Jesus als eine Art Pflichterfüllung, Dienst nach Vorschrift sehen, die entwickeln im Laufe ihres Lebens so ein Schubladensystem. Da steht dann auf den verschiedenen Schubladen dann drauf, fromm, mittelfromm, Heide. So, und dann geht man durch die Welt und redet und guckt die Leute an und guckt ganz genau an und sagt, ah ja, du, okay, Katholik, kommt gleich unten in die Schublade, ne? Okay, und dann überlegt man weiter und sagt, ja, okay, wie hältst du es denn mit Homosexualität, ja, und Alkohol und Rauchen, naja, nur zweite Schublade, ne? Und der Bereich, der oben in der Schublade ist, wo ich mich einsortieren würde natürlich, das ist sehr einsam. Da hast du dann vielleicht noch zwei, drei Namen, die du dann da oben einsortierst. Das sind die Pfingstler. Ne? Also das ist dann so, ne? Mir hat das da mal auch ein Pfingstler gesagt, weil du das sagst. Ne? Der sagte dann, weißt du, wir fahren erste Klasse mit dem Zug in den Himmel, ne? Weil wir können in Sprachen reden. Der Rest fährt nur zweite Klasse. Ne? Das ist schon mal klar. Ne? Wir fahren erste Klasse. Und so geht man dann durch die Welt mit so einem System und sortiert dann alle Menschen ein. Macht sehr einsam. Und macht aber ein gutes Gefühl. Ne? Weil ich hab's ja. Ne? Ich bin oben der. Ne? Ganz fromm. Evangelikale. Und diese ganzen Namen, die wir uns dann gegeben. Oder Pfingstler, das ist nochmal die Steigerung. Ne? Das ist dann, also wirklich kurz vorm Himmel. Ich frage mich eh, warum Gott uns noch nicht in den Himmel geholt hat, weil wir alle so fromm sind. Eigentlich müsste doch jetzt die große Entrückung stattfinden lassen. Ne? Die anderen, die können ja noch ein bisschen hier, die müssen noch ein bisschen üben. Aber wir sind doch eigentlich, ne? Und so rennen wir durch die Welt und sortieren Menschen ein. Ihr und wir. Und wisst ihr, interessanterweise, die Gespräche, ne? Die drehen sich dann auch immer darum, um abzuchecken. Ah ja, in welche Gemeinde gehst du denn? Das ist immer ganz wichtig. Oft, ne? Du stellst dich vor und sagst, ja, ich bin der Martin. Ah, ich bin Christian, in welche Gemeinde gehst du denn? Das müssen manche ganz wichtig wissen, weil das Schubladensystem muss ja bedient werden. Ne? Ah, okay, da, okay, ah, nee. Ne? Interessanterweise, ne? Wir denken, die Pfingstler sitzen natürlich hier oben. Wenn du in eine andere Christenklasse kommst, dann sitzt du vielleicht ganz unten als Pfingstler. Das kann auch passieren noch, ne? Das ist ja dann auch immer schwierig zu sagen, wo man Ross und Reiter oder den Stall zu nennen, wo man herkommt. Ne? Je nachdem, aus welchem Stall dein Gegenüber kommt. Und wisst ihr, das ist Religion. Das ist Religion. Wir rennen rum und sortieren die anderen ein und meinen, du bist besser, du bist schlechter und so weiter und so fort. Du bist fromm, du bist der Heide und so weiter und so fort. Wisst ihr, Menschen, die diesem System abgeschworen haben, die reden ganz anders. Die entdeckst du und die sagen, boah, ich habe Jesus kennengelernt. Wisst ihr, was der gemacht hat? Wisst ihr, was ich letzte Woche mit Jesus erlebt habe? Das ist das vollkommen egal, ob du Katholik bist oder ob du Pfingstler bist oder ob du Baptist bist. Die erzählen dir dann Geschichten, die sie mit Jesus erlebt haben. Es gibt einen Menschen, ich treffe den gar nicht mehr gerne, weil das ist schrecklich, ne? Jedes Mal, oh, ich muss dir was erzählen. Du, Jesus, der hat wieder das und das und der hat wirklich die wahnsinnigen Stories erlebt, ne? Und das geht jede Woche so. Und dann denke ich so, oh ja, es wäre so einfach, über Gemeinden zu reden und über den Pastor, der so ganz quer ist und so. Das ist viel einfacher, ne? Ach ja, da kann man sich richtig ergehen und so weiter und so fort. Oder die Gemeinde müde ist oder was ist ich, ne? Aber zu sagen, was ist Jesus? Was bedeutet der für mich? So, das ist die erste Gruppe. Wisst ihr, ich würde mal hier einen Break machen. Es kommt noch ein kleiner zweiter Teil, der ist nicht so lange. Aber, wisst ihr, es geht darum, dass Jesus dir eine absolute Freiheit schenken will. Der will dich rausreißen, indem ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Wisst ihr, mir kam so der Gedanke, welche Frau wollte mit einem Mann verheiratet sein, der den ganzen Tag nur so rennt, oh, eine Frau. Ich darf nicht fremdgehen, ich gucke gar nicht hin. Ne? Wer wollte mit so jemandem zusammen sein? Versteht ihr? Das ist immer die Frage, welchen Fokus habe ich? Wo lebe ich drin? Und ich glaube, das Größte ist, wenn ich sage, Jesus, es geht doch gar nicht mehr darum, was ich nicht darf, sondern es geht eigentlich darum, ich brauche das nicht mehr. Ich kann da nur noch milde lächeln. Zu der Angeboten des Teufels, wenn er wieder seinen riesen Kasten aufmacht und sagt, hey, hättest du mal hier was, hättest du hier was, hättest du hier was, dann kannst du eigentlich nur noch lächeln und sagen, danke. Müdes Lächeln, danke, brauche ich nicht mehr. Ich habe was Besseres, ich habe Jesus. Der macht mich satt. Deinen ganzen Plunder, deinen ganzen Tand, den du da in deiner Kiste hast, kannst du behalten, macht eh nicht satt. Ne? Außer Spesen nichts gewesen. Aber mein Jesus, der macht meine Seele echt satt. Und wisst ihr, ich dachte, das ist jetzt ein guter Break, einfach mal das Jesus auch nochmal zu sagen. Lass uns nochmal ein kleines Lied singen. Ich habe das mal, da war ich so richtig komisch berührt. Ich war mal auf einer Hochzeit, da hat sich der Bräutigam hingestellt und hat für seine Braut ein Lied gesungen. Ne? Ein selbstgedichtetes. Das war wirklich, da habe ich wirklich Schluck. Aber es war wunderschön, weil das war wirklich absolute Liebe. Und ich denke, wir sollten das jetzt nochmal machen, einen kurzen Chorus und Jesus einfach nochmal sagen, Jesus, ich liebe dich so ohne Ende. Du bist das Größte für mich. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand, steh auf und tritt in die Mitte. Und er sprach zu ihnen, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun oder Böses zu tun? Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an, mit Zorn betrübt über ihr erstarrtes Herz und sprach zu dem Mann, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Mann, der ging in den Wald und fand einen Stock. Jeder von euch findet im Wald einen Stock, ist nichts Besonderes. Er nahm diesen Stock mit nach Hause. Er nahm sich eine Feile oder eine Raspel und feilte sich den Stock klein. Vielleicht hat er auch ganz viele Stöcke gehabt, die er klein gefeilt hat. Es entstehen viele Sägespäne, ihr wisst das. Ne? So, er nahm, ich mache das jetzt nicht, bis der Stock klein ist, ne? Also irgendwann, ne, gibt es Mittag. Er nahm die Sägespäne, bearbeitete sie mit Wasser und Leim und alles Mögliche. Und nach vielem Experimentieren, siehe da, das Klopapier ward erfunden. Wie schön! Ein wunderbar weiches, schönes, geschmeidiges Klopapier. Und ich gebe euch da jetzt mal was davon hier. Guck mal, kannst du fühlen? So, ganz viel Klopapier. Man kann auch die Nase damit putzen. Klopapier. So, ich gebe euch mal ganz viel Klopapier. Könnt ihr das mal fangen da hinten? So, ihr könnt das alles hier mal euch was reißen, Klopapier. Also, das Klopapier ward erfunden. Und er freute sich über das Klopapier und hatte ganz viel Klopapier. Ne? Das hat er dann benutzt und ward froh, dass er jetzt keine, was weiß ich, Tannenbäume mehr fällen musste oder was weiß ich, Blätter nehmen musste, keine Ahnung. So, er hatte aber noch was über. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Er hatte was über von dem Klopapier, von dem Kleingeraspelten. Er nahm das wieder, diesen kleingeraspelten Stock, machte genau das gleiche wieder. Wasser, Leim, was ist ich. Er hatte wieder schönes Papier. Das Papier nahm er aber, schrieb da Zahlen drauf. Und Worte und Bilder malte er drauf. Und dann fing er an, sich für dieses Papier, für diesen kleingeraspelten Stock mit anderen zu prügeln. Er klaute das. Er wurde richtig böse, machte ihn dieses bemalte Klopapier, der eigentlich mal ein kleingeraspelter Stock war. Vorher, wo er nur Klopapier hatte, hat er sich nicht besonders wertvoll gefühlt. Aber er hatte ganz, ganz viele Produktionen gemacht von diesem bemalten Klopapier und auf einmal fühlte er sich viel, viel besser, wertvoller, weil er hatte jetzt immer so eine extra Tasche in seiner Hosentasche, die spannte richtig seinen Hintern an. Da war ganz viel von diesen kleingeraspelten, bemalten Stöcken drin. Ihr wisst wahrscheinlich, was diese kleingeraspelten Stöcke waren. Ne? Er nannte das sein Geld. Ne? War mal ein kleingeraspelter Stock. Hat er im Wald gefunden. Aber auf einmal fühlte er sich wertvoll. Ich hab's zu was gebracht. Was doch eigentlich nur Holz mal war. Ne? Kleingeraspelter Stock. Ist doch komisch, ne? Mit der einen wischen wir uns den Hintern und das andere, da machen wir einen riesen Tanz darum. Übrigens, wenn dann die Kollekte kommt hinterher, denkt dran. Ist nur klein geraspelter Stock, ne? Ist nicht viel anders als Klopapier. Ne? Immer weg damit. Ne? Ist eine gute Kollektenrede jetzt. Sollte man vielleicht jetzt gleich die Kollekte erheben. Ne? Aber wisst ihr, wenn man mal diesen Gedanken nachgeht, ne? Wenn man diesen Gedanken mal wirklich nachgeht, das ist sehr komisch, wie wir Menschen uns verhalten. Es ist sehr komisch. Und ich glaube, das ist eins, Thema Geld, dass es eins der größten Lügen des Teufels ist, dass du denkst, wenn du viele von diesen kleinen geraspelten Holzstücken in deiner Hosentasche hast, dass du da mehr bist, besser bist, dass es zu was gebracht hast. Wisst ihr, alle, die sich auf dieses farbige Papier nämlich verlassen, die werden irgendwann mitkriegen, dass das am Ende eben doch nur klein geraspelter Stock ist. Wenn du nämlich mal wirklich Probleme hast, wenn sie bei dir diagnostizieren, dass du unheilbar Krebs hast, wenn deine Ehe auseinandergeht, wenn die Kinder krank sind, wenn du abends nicht mehr einschlafen kannst vor Sorgen, wenn du einsam bist, da hilft dir dieses bunte Zeug nämlich gar nichts. Und das ist die Lüge des Teufels, der lügt uns den ganzen Tag die sogenannten Taschen voll, ne, mit diesem bunten Papier. Der meint, du brauchst das. Und der meint, du bist besonders wertvoll, wenn du viel davon hast. Du bist besonders intelligent, weil du es zu viel so einen Schein gebracht hast. Das ist der Teufel, der dich voll lügt. Dem du diese Lüge vielleicht auch schon lange geglaubt hast. Und wisst ihr, das ist für mich eigentlich die Pointe. Das ist für mich das eigentliche Thema, was dahinter steht. Das ist nämlich das gleiche Thema wie die Lüge des Teufels, dass wir mit diesen roten Linien Gott beeindrucken könnten, Gott gefallen könnten. Wir meinen, mit bunten Scheinen können wir Menschen beeindrucken und wir meinen und können uns alles kaufen und wir meinen genauso mit diesen roten Linien und mit dem Einhalten von denen könnten wir Gott beeindrucken. Und Gott beeindruckst du damit nicht. Den interessiert das nicht. Ich glaube, den interessiert vor allem, ob er dein Bräutigam sein kann. Und wisst ihr, ich glaube, das hat mir das mal so offenbart. Ne? Es ist doch alles nur klein geraspeltes Holz. Glaub doch nicht diese Lügen ständig. Du kannst Gott nicht beeindrucken. Du kannst ihn nicht beeindrucken. Durch deine Werke und durch dein tolles Tun. Er kann alles selber viel besser. Der kann auch die Welt besser missionieren als du. Das geht auch manchmal viel schneller. Der hat auch die ganze Welt geschaffen. Der braucht dich dazu auch nicht. Wisst ihr? Ich bin da hängen geblieben bei diesem Text. Da fängt das an, diese Geschichte. Da sitzt dieser Mann mit der verdorrten Hand da. Und die Typen haben nichts anderes zu tun. Da steht, und ich lese das mal vor, und sie gaben Acht, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Ist doch krass. Da ist ein Mensch in unserer Mitte, der leidet ohne Ende. Verkrüppelte Hand damals, ohne Hartz IV, ohne Stütze. Das hieß die absolute Armut. Du konntest mit deiner Händewerk eben deine Arbeit nicht erwerben. Männer, die immer mit den Händen was machen sollten. Und dieser sitzt in ihren Reihen. Und die haben nichts anderes zu tun, als zu gucken, wer hat denn heute die Regeln alle eingehalten. Ne? Macht der heute ja keinen Quatsch wieder hier. Heute ist Sabbat. Ne? Wie viel Herzlosigkeit muss es doch wohl geben? Versteht das eigentliche Problem an der Geschichte? Die haben nichts anderes zu tun. Und wisst ihr, ich entdecke oft Menschen, die sich innerhalb dieser roten Linien bewegen, die entwickeln so eine Art Tunnelblick. Da gibt es nur noch das Einhalten der Regel. Hauptsache, du sitzt auf der Männerbank, wenn du Mann bist. Da geht es nur noch darum, dass möglichst die Regel eingehalten wird. Dass möglichst die ganzen Vorschriften, die ganzen Linien, dass sie möglichst nicht überschritten werden. Wisst ihr, wenn ich die Evangelien, die Aussagen mal nur von Jesus nehme, zum Thema Umweltschutz, zum Thema Vegetarismus, selbst zum Thema Sexualität, wenn ich mal die Evangelien nur dahin prüfe, das ist sehr dürftig, was Jesus dazu sagt, zu diesen Themen. Schon mal überlegt? Also, da sagt er ganz wenig dazu. Bei manchen Themen, die uns heute so wichtig sind, da musst du fast die Lupe nehmen. Ne? Und die musst du fast suchen. Und mit viel Spitzfindigkeit und viel Theologie kannst du dann vielleicht auch noch was irgendwo in der Ecke biegen. Aber wisst ihr, das ist interessant. dass Jesus zu keinem anderen Thema so viel gesagt hat in der Bibel, wie zum Verhältnis, unser Verhältnis zu diesem bedruckten Papier. Ich habe das mal gemacht, mir die Mühe gemacht, alle Evangelien mal untersucht, kannst du heute ja wunderbar machen, wo er einfach nur Verhältnis arm und reich und abgeben und Mammon. Er hat zu keinem anderen Thema so viel gesagt wie dazu. Das ist interessant. Er hat auch an zweiter Stelle steht das Thema Himmel und Hölle. Und interessanterweise, wenn ich heute Kirche erlebe, sind das oft die Themen, die am wenigsten bepredigt werden. Aber das schien ihm besonders wichtig zu sein. Verhältnis von Reichtum, mein Herz dazu, arm, reich, Besitz. Das ist interessant. Und wisst ihr, ich denke manchmal, es ist komisch, ne? Bei so roten Linien. Also wenn du nicht rauchst und noch nie geraucht hast, ist es einfach, einen Feldzug gegen die Raucher zu halten. Ne? Ist nie mal ein Problem gewesen. Ne? Es ist immer leichter, bei dem anderen die Bäume zu hacken, ne? die den Himmel versperren. Aber die eigenen Bäume, ne? die meinen Himmel versperren, zu fällen, da wird es wesentlich schwieriger. Da wird es wesentlich schwieriger, da mal ranzugehen und Befreiung zu erleben. Und dann merkt man nämlich, dann fällt man. Dann steht man wieder auf und dann fällt man wieder. Und dann wird man manchmal auch barmherziger mit den anderen. Aber wisst ihr, das eigentliche Thema ist doch, dass Jesus sagt, Leute, es ist das eine ja sicher richtig, der Sabbat. Aber da sitzt ein Mann, der ist ganz am Ende. Und der ist euch egal. Und wisst ihr, ich glaube, dass in vielen Fällen, ach so, ich habe noch was, ne? Kannst du ja sagen, wenn du sagst, bedruckte Papier ist nicht mein Thema, ne? Ach, wir müssen mehr gegen das Rauchen machen, ne? Bedruckte Papier, das interessiert mich nicht. Ich habe hier ein wunderbares Schild. Ich dachte so, ne? Ich weiß nicht, wer meint, er ist bibeltreu? Eigentlich wir alle. Wir sind eigentlich alle bibeltreu. Ne? Ich habe hier stehen, ich bin Christ, ich lebe nach der Bibel, ich gebe jeden, der mich bittet. Frag mich einfach. Und da steht unten ein Zitat, die Bibel, Lukas 6, 30, Vers 30, gib jedem, der dich bittet und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Wem darf ich das Schild geben? Wäre mal ein schönes Krisenexperiment für heute Nachmittag. Und bitte fahr nicht damit nach Frohnau oder so. Ne? Das ist einfach. Oder an Wannsee. Ne? Fahr einfach mal U8 Richtung Kotti. Ne? Mit so einem Schild. Ne? Ich bin ein bibeltreuer Christ. Wäre ein gutes Bekenntnis. Vielleicht mal eine ganz andere Missionsmethode. Ach so, vorher noch zur Sparkasse gehen. Ein paar 100 Euro in 5-Euro-Schein. Gott ist gnädig. Ich muss ja nicht gleich 100 Euro verschenken. Vielleicht 5-Euro-Scheine reicht erst mal. Ne? So, und dann mach mal so kleine Exkursion. Und dann kann man ja mal fragen, wie halt ist denn mit den roten Linien? Das ist ein Krisenexperiment, ne? Also sehr schwierig, wenn du damit rumrennst. Es ist sehr einfach, gegen andere Themen zu wettern, die mich nichts angehen. Ne? Aber es ist sehr schwer, bibeltreu zu sein bei manchen Themen, die mich kratzen und mich jucken. Also, wem darf ich? Ja? Ich hab noch eine Fahrkarte, kannst du gar nicht kriegen. Ne? Kurzstrecke reicht 2 Stunden, du bist fertig hinterher, sage ich dir. Ne? Das reicht. Ne? Einmal Richtung Kotti hin und zurück und dann hast du wunderbare Aktionen. Das wäre mal eine Evangelisationsmethode, Leute. Nicht Bibeln verschenken, sondern hier, ich bin reich gesegnet, kannst ruhig was abhaben davon. Ne? Und dann kannst du sofort mit Jesus drüber reden. Ne? Kannst du vielleicht auch viele Vorurteile einfach mal, die haben immer Vorteile, die Kirche will immer nur das Geld, nur mein Geld. Ne? Nee, heute gibt die Kirche mal einen aus, ne? Das wäre doch mal was. Ne? Also, liegt da, kannst du dir gerne mal mitnehmen, ist alles bereitet. Ne? Genau. Wisst ihr, ein Problem, was wir dann auf der anderen Seite haben, ist, dass wir merken, naja, eigentlich müssen wir uns alle an unserem Kopf kratzen. Und dass wir dann auf der anderen Seite vom Pferd fallen können, und sagen, na dann lassen wir es halt. Ne? Zuerst muss ich vor meine eigene Türe kehren und da kehre ich sicherlich noch die nächsten 50 Jahre. Ne? Also brauche ich dann bei dem anderen auch gar nichts zu sagen. Und wisst ihr, das ist genau die Balance zwischen einmal das Pharisäertum, dass man da hingeht und sagt, du, ich habe dich gesehen gestern und so weiter und so fort und ich zähle dich mal jetzt hier ordentlich an. Und die andere Frage aber, dass man sagt, ja wer kann dann eigentlich überhaupt was sagen? Dann ist doch alles egal, ne? Dann kehrt du doch vor deiner Bude und ne? Versteht ihr? Und dass man sich dann manchmal gar nicht mehr traut, was zu sagen. Und wisst ihr, ich habe das mal so erlebt, dass ein Mann zu mir kam, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ne? Ich lebte wie die Axt im Walde, meinte noch Christ zu sein. Und er kam dann einmal nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, es war ein Pastor in der Gemeinde, und sagte, Martin, ich muss dir was sagen, wenn du so weiterlebst, kommst du da oben nicht an. Das saß. Und innerlich, boah, da ging, ne? Und dann sagt, guckt er mich aber weiter und sagt, aber wenn du da oben ankommen willst, ich helfe dir. Kannst du jederzeit kommen zu mir. Und wisst ihr, das ist was ganz, ganz anderes. Ob ich jemanden die Leviten lese oder ob ich sage, ich hake dir unter und wir gehen zusammen da hoch. Und wisst ihr, eins sage ich euch, ne? Früh um 10, wenn der seine Predigt hielt, hatte ich nie Probleme. Aber Sonntagabend um 8, wenn er seinen Eheabend halten wollte, da klopfte ich bei ihm an der Tür, ne? Weil es bei mir wieder mal ganz dicke war und weil ich versackt war. Und dann machte er die Türe auf und sagte, Martin, kannst kommen. Und ich würde heute nicht da stehen hier, wenn ich das nicht erlebt hätte. Wisst ihr, das ist das, was Jesus sagt. Die Gebote einhalten und lernen, aber nicht pharisäerisch, sondern an der Unordnung zu haken und sagen, komm, wir gehen zusammen den Weg. Wisst ihr, ich glaube, dass es kein Zufall ist. Das ist der letzte Punkt, den ich mit euch nochmal betrachten will. Das ist kein Zufall, dass diese Geschichte direkt danach kommt, in diesem Zusammenhang. Wenn man die anderen Evangelien liest, da hat man immer den Eindruck, der Markus, der hat irgendwo einen anderen Film gelebt. Ne? Der hat die Geschichten irgendwie nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Lukas ist da eher chronologisch, Matthäus auch noch ein bisschen. Und der Markus, der hat das immer mal so gewürfelt, die Geschichten. Ne? Man sagt, auch eine Theorie, ne? dass der Markus ein Schüler oder Jünger, was auch immer, von dem Petrus war. Und dass er eigentlich nur die Predigten von dem Petrus geschrieben hat. Und vielleicht hat Petrus genau das Thema heute gehabt. Ne? Und hat das dann auch praktisch gemacht. Hat gesagt, wie geht das denn? Wie geht das denn? Wie kann ich denn so leben? Und wisst ihr, ich glaube, dass diese Geschichte direkt danach kommt. Das ist so ein Bild dafür, dass eigentlich Markus, dass Jesus zu uns sagen will, weißt du, um was geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass du mir deine verdorrten Hände hinhältst. Wisst ihr, diese, dass er ihnen erst sagt, komm in die Mitte, tritt raus aus deiner Anonymität. Du musst dich vor mir nicht mehr zu verstecken, sondern komm einfach raus und dann zeig mir deine verdorrte Hand. Das ist sehr, sehr schwer. Das ist das aber, was Jesus will, nicht unsere roten Linien. Und unser Gequäle und unser Gemühe, dass wir die alle einhalten, sondern Jesus sagt, zeig mir doch dein Unvermögen, deine Verkrüppeltheit, das, was du nicht schaffst, deinen verkrüppelten Charakter, den kannst du mir komplett geben. Und dann sagt er, streck doch aus. Ich war neulich im Gefängnis, weil ich ein paar Freunde besucht habe und dann kam die Frau mit so einem Pieper an, ne? Kennt ihr das so, wohl wie im Flughafen, was dann so abgetastet. Und ich habe dann gleich die Hände hochgerissen, ne? Und ach, vielleicht bin ich zu lange Pfingstler, dachte ich so, ne? So Hände runter, wenn jemand noch Pudding will, ne? Kennt ihr ja den Witz. Ne? Aber jedenfalls reiße ich da die Hände hoch und dann guckte mich ganz verdutzt an und sagt, Sie müssen sich hier nicht ergeben. Ne? Aber da musste ich drüber nachdenken, dachte ich so, was für ein Zeichen, wenn ich die Hände ausstrecke. Ne? Ich ergebe mich, Jesus, ich ergebe mich. Ich ergebe mich, hier bin ich. Ich ergebe mich. Super Lobpreishaltung, super Gebetshaltung, Jesus. Meine verkrüppelten Hände strecke ich aus. Ich habe nichts zu bringen. Ich erwarte alles von dir. Ich hatte neulich mal, saß ich in der Gemeinde und hatte ein ganz lustiges Bild. Manchmal geht ja so die Fantasie durch. Ne? Da habe ich das Lobpreisteam gesehen, war gerade im Lobpreis. Ne? Und da dachte ich so, was wäre, wenn jetzt die Tür aufginge? Ne? Und wir drehen uns alle um und da kommt jemand rein mit goldener Krone. Und wir erkennen ihn alle sofort, King David. Ne? Und da packt seine E-Harfe aus, ne, stellt sich vorne mit drin, ne, und spielt dann die besten Psalmen. Ne? Einmal das ganze Buch der Psalmen rauf und runter. Ne? Wir vergessen die Predigt. Wir sind alle verzückt von King Davids Lobpreis. Ne? Das Lobpreisteam wird leiser, ordnet sich ihm unter, der macht die Leitung. Ne? Und der lobt und preist und wir sind im Himmel mit King David. Ne? Und das ist so warm wie heute. Ne? Und King David fängt an zu schwitzen und dann reißt er sich die Klamotten runter und dann steht er hier vorne in der Unterhose und lobpreist weiter. Ne? Skandale, Grande in der Begegnungskirche. Ne? Aber so ähnlich ist es passiert. Ne? Und wisst ihr, wenn ich Davids Geschichte in der Bibel angucke, ne? Dieser David hat ungefähr alle roten Linien gerissen, die man reißen kann. Ne? Ob das die Kleiderordnung war, ne? Oder ob das Ehebruch war oder was auch immer. Der hat immer Mühe gehabt, hier in diesen roten Linien zu rennen. Aber wisst ihr, das Interessante ist, wenn du Davids Leben anguckst, am Ende sagt Gott, ein Mann nach meinem Herzen. Und du denkst, der Typ, ne? Der Unterhose, Lobpreis, Ehebruch und was nicht alles, ne? Wie viel der umgebracht hat. Wie kann der das sein? Der hat nicht eine rote Linie geschafft in seinem Leben. Ne? Bin ich doch viel besser als der. Aber wisst ihr, ein Mann nach Gottes Herzen, sagt Gott. Und wisst ihr, was David hatte? Das siehst du nämlich auch in dem Psalm. Der hatte das. Fruchtbare Erde. Der war einfach zerbrochen. Zerbrochen über sich selbst, über seinen Charakter, über seine Sünde, über sein Unvermögen, über seine Verkrüppeltheit, über das, wo er es nicht hinkriegt. Das war David, ein Mann nach Gottes Herzen, weil er Gott seine verkrüppelten Hände hingehalten hat und aus diesem Sterben, aus diesem Kaputten, aus dieser Zerbrochenheit hat Gott was Wunderbares gemacht. Jetzt meine letzte Frage. Willst du ein fruchtbarer Acker sein?